Wir beginnen mit der Powerbank. Kolossal gut heißt der Untertitel. Und das ist darum so, weil wir wollen uns mit dem Kolosserbrief auseinandersetzen. Und der ist kolossal gut. Ich möchte alle Zuschauer bitten, dass ihr euch eine Bibel holt, eine Bibel bereitlegt und mitlest, wie das geht. Ich verwende die Luther-Übersetzung, aber das spielt nicht so eine Rolle. Es ist einfach gut, wenn ich da zwischendurch einen Kommentar gebe, dass ihr ungefähr wisst, wovon spreche ich, um was geht's, was steht da. Das ist einfacher, als wenn man nur zuhört. Ich möchte als erstes ein paar Informationen weitergeben zu Kolosse, ganz, ganz wenig. Umwelt- und Zeitgeschichte sozusagen. Kolosse ist eine Stadt, und zwar eine von drei Städten, die etwa 160 Kilometer von Ephesus entfernt liegt. Die anderen beiden Städte heißen Laodicea und Hierapolis. Sie gehörten zur römischen Provinz Asia und das ist die heutige Türkei. Anlass zur Verfassung des Kolosserbriefes war eine Häresie, eine Irrlehre, von der man aber nicht genau weiß, was sie beinhaltete. Darum hat es im Kolosserbrief auch so viele lehrmäßige Details über die Person Christi. Wir werden noch darauf stoßen. Und wir können heute eigentlich froh sein, 2000 Jahre danach, dass Paulus so ausführlich geantwortet hat und dieser Irrlehre begegnet ist, indem dass er klarstellte, wer ist Jesus Christus, was wollte er und um was geht es überhaupt. So viel einfach mal so ein bisschen zur Zeit- und Umweltgeschichte. Man findet auch einiges im Internet oder wenn man mich jemand anfragt, kann ich da auch weitere Tipps geben, Kommentare oder so, wo man weiteres nachschlagen kann. Um das geht es ja nicht so sehr, es geht wirklich um eine Begegnung mit dem Wort Gottes und um das Umsetzen vom Wort Gottes und da möchte ich allen Mut machen, sich darauf einzulassen. Schön bist du da, schön machst du mit, ich freue mich. Und bin gespannt auch auf die Echos und auf das anschließende Gespräch, das noch folgt. Ich lese Kolosse 1, die Verse 1 bis 23 und ich werde dazwischen immer wieder mal unterbrechen und Kommentare dazu machen. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Paulus schreibt einen Brief an die Heiligen in Kolosse. Er kennt diese Christen nicht, aber er bezeichnet sie als Heilige. Und weil er diese Christen nicht kennt, weil sie ihm unbekannt sind, er schreibt einfach an Gläubige, kannst du und ich uns angesprochen fühlen. Wir sind Heilige. Etwas Umwerfendes, etwas sehr, sehr Spezielles. Wir werden sicher immer wieder darauf zu sprechen kommen. An die Heiligen in Kolosse. Und dann heißt es weiter, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Wir sind es uns gewohnt, in der Kirche jeweils das unser Vater zu beten und irgendwo von Gott als unserem Vater zu sprechen. Und doch ist es eigentlich ungeheuerlich, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er sich von uns als Vater ansprechen lässt. Und nicht nur das, wir sind seine Kinder. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Paulus dankt. Er dankt für die Christen in Kolosse. Die Christen zeichnen sich aus oder werden daran erkannt, dass sie an Christus Jesus glauben und dass sie Liebe haben zu den anderen Heiligen, zu dir und zu mir. Und sie haben eine Hoffnung, eine gemeinsame Hoffnung, die sie zusammenschmiedet und diese Hoffnung liegt im Himmel bereit. Es gibt eine Verbundenheit. Von ihr, von dieser Hoffnung, habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Hier kommt noch Epaphras ins Spiel. In den Kommentaren, die ich gelesen habe, heißt, dass er unter Umständen der Gemeindegründer von Kolosse war. Dieser Epaphras hat eine große Liebe zu diesen Christen. Und man sieht auch da die Verbundenheit, die Paulus und Epaphras zusammenbringt. Nun hat also dieser Epaphras über die Christen in Kolosse geschrieben und die Reaktion auf das, was Paulus hört, ist nun folgende. Wir lesen, was Paulus nun macht mit dieser Information. Die lieben Jesus Christus, sie glauben an Jesus Christus und sie lieben die Heiligen. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Im Griechischen gibt es ab und zu so Bandwurmsätze, die hören fast nicht mehr auf. Im Deutschen muss man da immer wieder mal einen Punkt setzen. Und hier muss man es auch ein bisschen wirken lassen, dass wir verstehen, um was geht es überhaupt. Paulus sagt, dass er von dem Moment, wo er von den Christen in Kolosse gehört hat, dass er für sie betet und bittet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Sehr interessant. Er betet nicht und dankt, schön, die sind zum Glauben gekommen, wunderbar, hoffentlich bleiben sie dabei. Er betet, dass sie in der Erkenntnis wachsen, die Erkenntnis des Willens Gottes. Mit anderen Worten, wenn du Christ geworden bist, weißt du nicht automatisch alles, es ist nicht alles gegeben, sondern es geht um weitere Erkenntnis. Und das ist auch die Motivation, dass wir miteinander den Kolosserbrief oder auch sonst in der Bibel lesen, um mehr Erkenntnis zu erhalten. Es geht um die Erkenntnis des Willens Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und was ist das Ziel dieser Erkenntnis? Weil es geht nicht einfach um ein intellektuelles Wissen, ich weiß nun mehr. Es geht darum, dass wir durch diese Erkenntnis in den guten Werken wachsen, ihm würdig leben, ihm ganz zu Gefallen leben und Frucht bringen, wie es da heißt. Erkenntnis, also Wissen von Gott, führt zu einem Wandel, führt zu einem richtigen Lebenswandel und dieser richtige Lebenswandel führt dazu, dass Frucht entsteht. Frucht, das sind Geistesfrüchte, unser Charakter ändert sich, wird Jesus ähnlicher. Es ist aber auch Frucht, dass Menschen zum Glauben finden, also Leibesfrucht sozusagen oder geistliche Frucht, dass Menschen eben Jesus anerkennen und erkennen als den Sohn Gottes, als ihren Herrn. Und Paulus hat schon zu Anfang geschrieben, dass das Evangelium Frucht bringt und dass es überall sich verbreitet hat. Ein weiteres Ziel von dieser Erkenntnis ist, dass sie wachsen sollen im Glauben und in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werden mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Also Paulus schwärmt da richtig von dieser Kraft mit dem Ziel Geduld und Langmut. Das mag uns erstaunen. Geduld und Langmut als Ziel. Was ist das überhaupt? Geduld und Langmut. Geduld Hypomone auf Griechisch heißt drunter bleiben. Du bist in einer schwierigen Situation und denkst, was kann ich nur machen? Es ist mühsam, ich komme nicht raus, weil wenn man raus kann, logisch, macht man das auch. Das ist sicher nicht falsch. Aber in einer schwierigen Situation, wo man nicht rauskommt, wo man drunter bleiben muss, da betet nun Paulus, dass die Christen in Kolosse die Kraft bekommen, in den Umständen, wo sie drin gefangen sind, ein Stück weit, dass sie in diesen Umständen bleiben. Aus der Kraft Gottes das Ganze aushalten. Also das eine, Geduld für die Umstände, und das zweite, was da in der Luther-Übersetzung mit Langmut übersetzt wird, Makrothymia, das ist das Ertragen, das Aushalten von anderen Menschen. Da geht es um Zwischenmenschliches, und das ist ja auch nicht immer so einfach, weil wir noch nicht so vollkommene Heilige sind, dass wir nicht auch ab und zu mal uns irgendwo verletzen, anderen Schwierigkeiten bereiten, etc. Es ist also, um das ein bisschen abschließend zu sagen, nicht damit getan, dass wir gläubig werden und Jesus als Retter erkennen. Paulus hört vom Glauben der Kolosser und betet, dass sie noch viel mehr von ihm begreifen, noch viel mehr von diesen Geheimnissen. Sie sollen den Willen Gottes erkennen, das passiert also nicht automatisch. Diese Gotteserkenntnis soll durch Umsetzen des Erkannten dazu führen, dass sie Frucht bringen, dass sie gute Werke tun. Und zwar nicht, um sich irgendwo vor Gott zu etwas abzuverdienen, sondern wenn sie das, was sie erkennen und umsetzen, tun, werden sie befähigt, noch weitere Erkenntnis zu haben. Das ist wie eine Stufenleiter. Man erkennt etwas, man tut's und hebt sich sozusagen eine Stufe höher, weil man das, was man erkannt hat, umgesetzt hat. Und dann von dieser Stufe aus tut man das wieder und dann geht es weiter, wieder eine Stufe höher. Und diese Treppe steigt und steigt wie eine Himmelsleiter immer weiter nach oben. Und wir sind uns gewohnt, dass wir vieles einfach nur intellektuell verarbeiten. Das heißt, wir versuchen alles zu verstehen und zu erkennen. Die Bibel lehrt uns, auch in anderen Briefen, im Römerbrief, was heißt vom Glauben und der Tugend und der Erkenntnis und der Bruderliebe und der allgemeinen Liebe und dem Heiligen Geist, der dann in unsere Herzen ausgegossen ist. Da geht es darum, dass man Stück um Stück weiter wächst und mehr erkennt. Wir können nicht einfach alles mit dem Intellekt verstehen. Es geht über unseren Intellekt hinaus. Gott ist manchmal ziemlich unlogisch, mindestens wenn wir als kleine Menschen versuchen, ihn zu verstehen. Die Kraft, die da gegeben wird, ist nicht da, damit wir uns brüsten mit dieser Kraft. Es ist eine Kraft, um in der Situation, wo wir drin sind, die auch manchmal schwierig sein kann, auszuharren, auszuhalten. Ob das nun eben die gegebenen Umstände sind oder ob es liebe Schwestern und Brüder sind, Heilige, wie auch wir, die noch nicht ganz vollkommen sind. In ihrem Verhalten, in den Augen Gottes schon. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Gott hat dich und mich tüchtig gemacht. Fit im Englischen. Er hat uns fit gemacht. Das verstehen wir irgendwo gut vom Fitnesscenter. Und wir können dazu beitragen, dass wir fit bleiben, dass wir immer noch fitter werden, noch mehr trainiert sind. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden, heißt es da bei Luther. Das ist auch wieder sehr interessant, dass wir versetzt sind. Wir sind vorher im Reich der Finsternis, wie es Paulus sagt, und werden nun versetzt ins Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes von Jesus Christus. Ich habe in einem Kommentar nachgeschaut und da heißt es auf Englisch, aber ich kann es nachher dann übersetzen: It meant the transference from slavery to freedom. It was redemption and that was the word used for the liberation of a slave. Also ein Transfer, das verstehen wir auch im Deutschen, ein Fußballspieler macht einen Transfer, man zahlt da ganz viel Geld, dass er in einem anderen Club spielen darf. Wir haben einen Transfer hinter uns von der alten Mannschaft, von den alten Umständen, von der alten Gegebenheit, nämlich eben das Reich der Finsternis. Als wir Christus nicht kannten, werden wir transferiert in das Reich seines lieben Sohnes, Jesus Christus. Und es ist, die Bilder, die dahinter stehen, sind auch Sklaverei, Slavery. Und es geht darum, dass wir gelöst, erlöst werden von dieser Sklaverei. Und noch ein Bild, das dahinter steht, und ich lese es da jetzt nochmals auf Englisch. It was redemption and that was the word used for the liberation of a slave and for the buying back of something which was in the power of someone else. Also man kauft etwas zurück, was jemand anderem gehört. Jesus hat uns Menschen, uns Sünder, uns Verlorene, gekauft, erkauft mit seinem Blut. Er hat mit seinem Blut bezahlt am Kreuz von Golgatha, damit wir nun in den Besitz von Gott kommen, dass wir ihm gehören. Vorher gehörten wir dem Gegner, dem Bösen. Without God we are slaves to our fears. Ohne Gott sind wir Sklaven für unsere Ängste, to our sins and to our helplessness, zu unseren Sünden und zu unserer Hoffnungslosigkeit. In Jesus Christ there is liberation, schreibt da dieser Kommentator. In Jesus Christus ist Befreiung. Nietzsche sagte einmal, die Christen müssten mir ein bisschen erlöster aussehen, damit ich an Gott glaube. Ich glaube, er hat nicht ganz Unrecht. Wir haben oft noch nicht begriffen, was mit uns geschehen ist. Und das ist eine Glaubenssache. Das ist nicht eine Gefühlssache, eine Glaubenssache. Wenn ich glaube, was die Bibel sagt, und das sagt sie zu dir und zu mir, und darum schauen wir das Ganze an, dann dürfen wir eine Gewissheit haben, die unabhängig ist von Gefühlen. Und das wird sich auch irgendwo in unserem Lebensstil äußern, in unseren Zielen, in unseren Prioritäten, in unserem Gesicht. Nicht, dass wir nun immer ein Smile aufsetzen, das sowieso nicht, eine Maske, das müssen wir zurzeit, aber das hat andere Gründe. Aber wir müssen echt sein und irgendwo dieses Getragensein von dieser inneren Freude, dies bleibt. Nun kommt ein Hymnus, ein Christus-Hymnus, den wir da gemeinsam miteinander anschauen wollen. Und denken Sie dran, Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Gott, wenn wir uns fragen, wie ist Gott, das hat Philippus mal gefragt, wie ist denn Gott, zeige uns den Vater. Dann können wir jetzt zuhören, was da steht über Jesus Christus. Weil wer mich sieht, hat Jesus gesagt, der sieht den Vater. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Erstgeboren geht nicht darum, zeitlich war er vorher oder nachher. Es ist eine Stellung. Erstgeborene heißt, er hat eine besondere Stellung, eine uneinnehmbare, eine ganz spezielle Stellung in der Familie. Es ist nicht unbedingt chronologisch gemeint. Denn in ihm ist alles geschaffen. In ihm oder durch ihn kann man auch übersetzen, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Auch wieder dieser Vorrang, zeitlich oder räumlich oder einfach überhaupt. Es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der Ekklesia, manche übersetzen auch Kirche. Er ist das Haupt der Kirche, ganz sicher. Und Ekklesia hat noch einen interessanten Hintergrund, heißt die Herausgerufene. Ekkaleo, herausrufen, call auf Englisch, zu rufen. Die Herausgerufene, das sind die Gemeinschaft der Christen, die aus der Finsternis, aus der Welt herausgerufen werden und nun bei Christus im Licht sind. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Gott hat sich versöhnt mit uns Menschen, hat uns versöhnt mit sich durch Jesus Christus. Beim Abendmahl erinnern wir uns daran, wenn wir das Brot und den Wein nehmen, Symbole, Bedeutungen von dem Leben, von dem Leib Christi und von dem Blut von Jesus Christus. Er hat Frieden gemacht durch sein Blut am Kreuz. Da steht es wörtlich. Und es ist ganz wichtig, manche Leute haben Mühe, dass da einer sterben muss, um uns zu versöhnen. Aber eigentlich haben sie Mühe damit zu sehen, dass wir wirklich verloren sind, dass wir Sünder sind, Übertreter von Gottes Geboten, dass wir seiner Heiligkeit überhaupt nicht entsprechen. Und dieser Frieden, der da gemacht wurde durch das Blut am Kreuz, ist nicht einfach Frieden als Abwesenheit von Krieg. Es läuft so schlecht und recht. Nein, es ist eine ursprüngliche Beziehung wiederhergestellt zu Gott, wie sie vor dem Sündenfall war. Es ist eine Beziehung, die Shalom auf Hebräisch, die viel mehr ist als einfach die Abwesenheit von Streit oder von Krieg. Es ist ein Friede, der gilt, der alles umfasst, unsere Gefühle, Harmonie, Glück, Freude, Ungebrochenheit, Einheit, Ganzheit. Auch euch, schreibt da Paulus an die Kolosser, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod. Wir sind versöhnt. Merken wir uns das, es ist so wichtig. Auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Doulos, der Diener, eigentlich sein Sklave bin ich geworden. Jetzt befiehlt Jesus. Jetzt ist er der Herr. Jesus ist Herr. Jesus Kyrios. Jesus is Lord. Er hat uns versöhnt. Und was macht er mit uns? Er macht uns, und das ist wunderbar, diese Worte, heilig, makellos und untadelig, wie es Luther schreibt. Anenkletos. Es heißt unanklagbar, also heilig, unbefleckt, amomos, und anenkletos, unanklagbar. Da hat niemand uns anzuklagen, auch der Gegner nicht, auch wir selber nicht. Wir müssen uns auch keine Vorwürfe mehr machen, weil Jesus unsere Schuld, was uns von Gott trennte, auf sich genommen hat, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trug. So viel zu diesem ersten Abschnitt. Ein kleiner Exkurs noch, den ich machen möchte. Es gibt ganz viele Leute, die nennt man im Englischen, im Deutschen gibt es kein richtiges Wort dafür, unchurched. Unchurched people. Die Kolosser als Gläubige haben erkannt oder wurden erkannt durch ihren Glauben an Jesus und durch ihre Liebe zu allen Heiligen. Wer sich aus dem Leib entfernt, aus der Kirche, und zwar meine ich jetzt nicht das Gebäude, wer den Kontakt meidet oder verliert zu den anderen Gläubigen, zu den anderen Heiligen, die halt noch nicht so vollkommen sind, der lebt gefährlich. Es ist unbiblisch und es ist gefährlich. Man hat keine Korrektur mehr von denen, die eben bei einem selber die blinden Flecken sehen, die man selber nicht sieht oder die man leichtfertig entschuldigt. Man kann auch keine tätige Bruderliebe mehr ausüben oder Schwesternliebe. Man ist einfach gläubig für sich, damit ich mal in den Himmel komme. Das ist egoistisch und das war nicht das Ziel von Jesus Christus. Er kam, um uns ihm ähnlich zu machen, dass wir gleich werden wie Jesus Christus. Im Verhalten, in unserem Tun, in unserem Reden, in unserem Denken, dass es von innen heraus schon ganz, ganz anders ist, dass wir ein neues Herz haben und eine neue Ausrichtung, wiedergeboren sind, wie es die Bibel auch sagt. Kopfglaube ist nicht das, was Paulus anstrebt, auch nicht, was Jesus bei uns sucht. Er will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Er will Nähe, er will Verbindlichkeit. Die Jahreslosung heißt ja, Gott ist barmherzig und wir sollen auch barmherzig sein. Wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst, sagt Johannes in seinem Brief im ersten, sage nicht, du liebst Gott, den du nicht siehst. Oder auf Lutherdeutsch, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.